Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted und es ist endlich soweit. Der Tag, auf dem wir, glaube ich, alle im NFL-Jahr jedes Jahr hinfiebern, neben dem Draft und eigentlich auch vor dem Draft, wenn wir alle mal ehrlich zu uns sind. Der Super Bowl steht an. Am Sonntag, in der Nacht, von Sonntag auf Montag 0.30 Uhr, werden die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles den neuen NFL-Champion ausspielen. Und wir werden natürlich euch heute, so gut es geht, auf dieses Spiel vorbereiten. Wir, das bin einmal ich und das ist mein geschätzter Podcast-Kollege Tom. Moin Tom, wie geht's dir?
Moin Tim, ja, mir geht's gut. Ich freue mich natürlich wie Bolle auf den Super Bowl. Und du hast es schon richtig gesagt. Entweder halt der neue Champ oder der neue alte Champ, müssen wir ja so sagen. Ich bin wirklich richtig, richtig gespannt. Ich habe Bock, dieses Spiel zu gucken. Es ist, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch vielleicht nicht der sexy Super Bowl, aber spielerisch ist das schon sehr, sehr gut, was uns da erwarten wird. Ich meine, wir müssen ja ganz klar sagen, die Chiefs haben eigentlich in der Saison einmal verloren, das letzte Spiel gegen die Broncos, auch wenn du das wahrscheinlich so nicht hören willst, aber das darfst du ja eigentlich nicht mitzählen. Und die Eagles hatten vielleicht einen Stotterstart, aber danach sind die auch durch die Liga gefegt. Da waren vielleicht nur noch die Lions so ein bisschen im Weg, die sich dann irgendwie in den Playoffs selber eliminiert haben. Und deswegen, das ist ein super Super Bowl, müssen wir eigentlich so sagen, auch wenn dann nicht vom, auch wenn man sich als Football-Fan und Romantiker vielleicht eher was anderes gewünscht hätte als Chiefs gegen Eagles. Aber ja, footballerisch erwartet uns da richtig, richtig Großes.
Ja, ich hatte da auch lange eine Diskussion mit einigen Kollegen, weil auch viele dann so waren, so ja, voll scheiße Chiefs und so, wo ich dann so bin, so ja, ich finde es als Broncos-Fan auch nicht geil. Aber es ist halt einfach auch Witnessing Greatness, ne? Wenn sie das jetzt wirklich schaffen sollten. Wer weiß, wann man sowas wieder erlebt oder ob man sowas jemals wieder erlebt, so eine Dynastie, die dreimal in Folge den Super Bowl gewinnt. Und da sollte man dann auch ein bisschen humble bleiben, finde ich, so ein bisschen auf dem Boden und es auch anerkennen, dass das halt einfach auch eine Leistung ist, über 3 Jahre in der NFL so konstant, mit allen Stolpersteinen, die es ja eigentlich gibt in der NFL, um konstant erfolgreich zu sein, der Draft, für die schwächeren Teams, die dann besser werden, der Salary Cap und so weiter, Free Agency. Es gibt ja immer wieder Stolpersteine eigentlich, die verhindern sollen, dass ein Team sowas schafft. Und wenn Teams wie die Patriots in den 10er-Jahren mit Tom Brady, jetzt die Chiefs mit Mahomes, keine Ahnung, die Cowboys oder die Steelers in den 70er Jahren und die Packers in den 60er Jahren, wenn es so Teams gibt, die sowas schaffen, oder die 49ers in den Ende der 80er, Anfang der 90er, da muss man da einfach den Hut vorziehen, finde ich ehrlicherweise. Und deswegen wird das hier heute auch kein Chiefs Hate Talk und es wird auch kein Chiefs Hate Talk werden, wenn sie den Super Bowl gewinnen, das kann ich schon mal sagen. Und übrigens witzig, das letzte Folge erzählt mir Finn, dass man die Niederlage der Chiefs gegen die Broncos nicht zählen darf. Diese Woche erzählst du es mir. Also, ich bin da, wie ich schon zu Finn gesagt habe, die Zuhörer werden es wissen, die letzte Folge eingeschaltet haben, bin da voll bei euch. Aber für mich persönlich ist es natürlich ein Sieg gegen die Chiefs, für die Bilanz. Natürlich. Weil wir haben in den nächsten Jahren. So, dann habe ich noch ein paar kleine News dabei. Die erste ist eine ganz kurze, wo du vielleicht kurz was zu sagen kannst, wenn du möchtest. Euer langjähriger Kicker war jetzt zuletzt nicht mehr bei eurem Team. Mason Crosby ist retired.
Hat er sich verdient. Hat jahrelang gute Dienste geleistet. Und ich habe da ja am Ende der Karriere oder seiner Green Bay-Karriere so ein bisschen gegen abgerantet, dass er am Ende einfach nicht mehr die Power im Fuß hatte, dass er die langen Dinger nicht mehr verwandeln konnte. An sich war es immer ein Kicker, der sehr, sehr konstant war, die einfachen Dinger eigentlich immer gemacht hatte. Und gegen Ende seiner Green Bay-Zeit hat man dann so ein bisschen gemerkt, okay, wird ein bisschen fluky der Fuß und ja, dann war das halt auch irgendwann richtig, sich von Mason Crosby zu trennen, aber man muss ja auch trotzdem sagen, verdienter Spieler in Green Bay, verdienter Spieler in der NFL und ich wünsche dem Mann alles Gute, weil der hat mir schon so einige Siege noch gerettet. Ich denke zum Beispiel an das Playoff-Spiel gegen Dallas, das war unglaublich. Gerade für solche Momente werde ich den Mason Crosby immer dankbar sein dann.
Absolut. Kicker halt auch immer Spieler, die so ein bisschen under the radar laufen, aber eigentlich
natürlich. Ja, auf jeden Fall.
Für viele wichtige Momente verantwortlich, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Weil es bringt nichts, den besten Quarterback zu haben, der dich in die Situation bringt, wenn dein Kicker ihn dann nicht reinschießt.
So ist es.
So kann man es, denke ich, mal abkürzen. Die NFL macht weiter mit ihrer Expansion, was die internationalen Spiele angeht, denn es wurde bekannt gegeben, es wird 2026 das erste Mal ein Spiel Down Under in Australien geben. Die Los Angeles Rams werden nach Melbourne reisen. In dem Fall wahrscheinlich auch logisch, dass man ein Team von der Westküste nimmt, weil der Reiseweg einfach nicht so weit ist. Aber der Gegner, gerüchteweise, der hätte einen deutlich längeren Reiseweg vor sich. Laut Gerüchten sollen die Gegner nämlich dann in 2 Jahren und in 2 Saisons die Philadelphia Eagles sein, die dann schon einen deutlich weiteren Weg hätten. Und auch, wenn ich jetzt sage, geografisch gesehen, es ist nicht weit, es sind einfach, glaube ich, 12 oder 13 Stunden in Zeitunterschied, in die du da reinfliegst, wenn du von L.A. durchfliegst nach Melbourne. Also auch das nicht zu unterschätzen. Ja, Tom, freust du dich auf ein Spiel in Australien? Findest du, das ist sinnvoll? Freust du dich drauf, um 5 Uhr morgens aufzustehen, um NFL zu gucken?
Also an sich freue ich mich da schon drüber. Wir haben da ja auch schon mal drüber geredet im Laufe dieser Saison, wie weit wir noch expandieren würden, wie viel wir den Spielern quasi noch oder der Liga noch Raum geben würden, Spiele außerhalb von den USA stattfinden zu lassen. Und da können wir vielleicht noch mal so ein bisschen ansetzen, weil es werden ja immer mehr und mehr Spiele. Und die Orte werden natürlich auch noch weiter auseinandergehen. Ich meine, es wird über dieses Irland-Spiel geredet. Jetzt geht es nach Australien. Wir waren in Brasilien. Madrid kommt. Wir haben ganz viele Spiele.
Genau.
Wir haben ganz viele Spiele in Deutschland. Wie weit glaubst du, könnte das noch gehen? Also meinst du, es gibt irgendwann so ein International Game Day? Also das ist vielleicht einfach eine Woche in der gesamten NFL außerhalb von den USA gespielt wird, weil ich meine, es sind mittlerweile schon wieder wirklich viele und die sind natürlich auch aufgeteilt, die sind nicht alle in derselben Woche, das ist mir klar. Aber vielleicht ist es irgendwann so weit, dass es eine Woche geben könnte, in der alle Spiele quasi nicht in den USA stattfinden würden.
Fände ich spannend. Ich glaube, dass das, wenn es sich weiter expandiert, so kommen wird. Ich persönlich glaube, dass es gerade noch 3 Märkte gibt, die ich so glaube, die NFL in den nächsten 2-3 Jahren angehen wird. Ich glaube, dieser International Game Day ist eine spannende Idee, aber ich persönlich glaube, dass das erst in ein paar Jahren werden, was werden würde, in so 5 bis 6, 7 Jahren. Ich glaube, vorher wird die NFL noch so in Anführungsstrichen wenig internationale Spiele aus ihrer eigenen Sicht haben, dass sie jedem einen Fokus geben wollen. Ich glaube einfach, dass London in den nächsten Jahren noch 1-2 Spiele abgeben wird, dass es irgendwann ein London-Spiel geben wird, ein Deutschland-Spiel. Dann glaube ich, wie du sagst, Dublin wird wahrscheinlich, ob es dieses Jahr kommt, weiß ich nicht, aber in den nächsten Jahren kommen. Ich glaube, dass, dann sind es 4 Zielmärkte, die ich noch glaube. Ich glaube, es wird ein Spiel in Kanada geben, in den nächsten Jahren, weil der Weg ist relativ kurz. Ja. Und du könntest relativ tief, du könntest Seattle da easy nach Vancouver zum Beispiel schicken, würde nicht viel ändern. Du könntest die Packers nach Kanada schicken, die Vikings, also du hast mehrere Teams, die da sehr nah dran sind, die Patriots, die du alle nach Kanada schickst. Genau, Buffalo, noch ein paar mehr. Auch die ganzen aus Michigan-Teams, die Illinois-Teams und so, kannst du alle dahin schicken. Ich glaube, dass Paris noch ein Zielmarkt sein wird, weil Paris im europäischen Football eine große Rolle spielt. Oder Frankreich im Generellen. Und ich glaube einfach wegen der Kohle, dass wir irgendwann ein Spiel in Abu Dhabi, Saudi-Arabien irgendwo da sehen werden. Weil jetzt gerade konzentrieren die sich noch sehr auf die Weltsportart Fußball, aber die sind ja jetzt schon so, dass die sowas wie Saudi-Arabien haben, ihre eigene Golfliga zum Beispiel und sowas. Also die werden auch irgendwann das Potenzial von Football für sich entdecken. Und die NFL wird das Geld von Saudi-Arabien oder Abu Dhabi oder von wem auch immer für sich entdecken. Und deswegen halte ich da ein Spiel auch. Und es ist ja nun mal so, dass die NFL klassisch im Winter gespielt wird. Das heißt, dann geht das auch mit den Temperaturen. Da hast du nicht die Diskussion wie beim Fußball bei einer Weltmeisterschaft, dass du die aus dem eigentlichen Habitus so rausnimmst, das Turnier, da wo sie eigentlich gespielt wird, von der Zeit, sondern die NFL ist eh im Winter. Und dann im Winter ist es angenehmer, nenne ich es jetzt mal, in Saudi-Arabien oder so. Deswegen ist das auch ein Zielmarkt, wo ich glaube, da könnte sich was hinentwickeln.
Und die NFL würde das Saudi-Geld ganz sicher annehmen. Zu 1 Million%.
Zum Thema NFL und fragwürdige Moralvorstellung kommen wir nachher noch kurz, wenn wir über den Super Bowl reden. Da gab es ja auch gestern eine News, über die wir noch kurz reden müssen. Was ich noch spannend fände, was ich dir nochmal hinlegen würde, Ich hätte Bock, ich glaube nicht, dass die NFL das macht. Für die NFL sind ja Deutschland, Schweiz und Österreich so ein Kuddelmuddel, habe ich das Gefühl.
Ja.
Aber eigentlich hätte sich Österreich im Ernst-Happel-Stadion auch mal ein Spiel verdient.
Die haben schon auf jeden Fall Fans, die da sehr hinterstehen im Football. Und
Fanszene,
auch das Stadion wird super passen. Und
ja. Ja,
schon
voll.
könnte ich mir vorstellen. Also, wenn es vielleicht einmal dann kein Berlin, Frankfurt oder München Game geben würde, dann wird eins in Österreich auf jeden Fall gut passen, ne? Sehe ich auch so.
Ich glaube, dass die NFL sich gerade so ein bisschen das auf ihre Standorte testet und hinlegt. Und ich glaube, dass wir dann in so 4, 5 Jahren die Standorte haben, die dann auch erstmal wieder bleiben werden.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja. So, kommen wir nochmal zu zwei Spielern, zu zwei sehr verdienten Spielern in der NFL. Der erste ist Myles Garrett und bei beiden ist eigentlich die Situation ähnlich, wenn auch nicht gleich. Bei Myles Garrett ist es so, dass er sich an die Cleveland Browns gewendet hat und einen Trade gefordert hat. Erstmal die Frage, Tom, kannst du das nachvollziehen? Und im zweiten Schritt hast du den, wo es vielleicht hingehen könnte?
Also, wer das nicht nachvollziehen kann, der sollte vielleicht mal ja, ein bisschen über die Situation von Myles Garrett wirklich nachdenken. Dieser
Ja.
Mann versucht seit Jahren mit diesem Team erfolgreich zu sein und das Team macht jahrelang nur Mist. Und wenn das Team mal wirklich ansatzweise selbst einen guten Kader zusammen hat, dann passt es hier und da mal nicht, dann passt das Coaching nicht. Da haben sie auf einmal einen Quarterback, der ja das ganze Cap vom ganzen Team zerschießt. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass er da raus möchte. Ideen, wo es hingehen könnte. Normalerweise ist jeder GM, der nicht mindestens einmal mit den Cleveland Browns telefoniert hat und zumindest den Preis erfragt hat, ein schlechter GM für mich. Normalerweise musst du den Preis von einem Myles Garrett auf jeden Fall erfragen. Ich finde, es gibt eigentlich viele Teams, die einiges abgeben könnten für einen Myles Garrett und danach besser dastehen würden. Ich würde ihn natürlich deutlich lieber bei irgendeinem Contender sehen, als bei einem Team, was vielleicht erstmal um die Playoffs spielen muss oder halt nochmal da unten rumkrebst wie die Browns selber. Wo es genau hingehen könnte, weiß ich nicht genau. Ich finde, das ist immer sehr schwer, wenn du über einen Pass-Rusher nachdenkst, der wirklich, der hat ja, man muss ja sagen, der hätte ja Immediate Impact. Der wäre ja direkt wahrscheinlich wenn nicht sogar der beste Spieler in dem Team, wenn er irgendwo hingehen würde, wenn die jetzt keinen Star-Quarterback oder Running-Back oder Receiver haben. Hast du direkt Beispiele im Kopf? Sonst schießt du schon mal los. Ich überlege mir noch eins.
2 Stück tatsächlich, und die werden dir beide nicht gefallen.
Eins kann ich mir
Ich
jetzt schon vorstellen, ja.
glaube, er wird eher in die NFC getradet werden als in die AFC.
Da würde ich auch von ausgehen.
Aber die Browns haben das lieber, ihn auf der anderen Seite zu haben, und dann sagt man so, blöd gesagt, dann treffen wir uns halt lieber im Super Bowl, hahaha, als irgendwann anders. Und das wird vielen NFL-Fans nicht gefallen, aber die Line, in der ich glaube, dass der richtig Damage machen könnte, ist Philadelphia.
Und die
Und
würden sowas auch machen.
die auch das Maß an jungen Spielern schon haben, dass man sagt, man kann jetzt auch mal den Bundle an Picks aufgeben, um zu sagen, wir haben eine junge Line mit einem Carter, einem Davis und so weiter. Und jetzt setzen wir dann noch einen Myles Garrett oben drauf. Das wäre schon krass. Und sie haben eine sehr junge Defense, wo viele noch auf Rookie-Verträgen sind, die in den nächsten 2, 3 Jahren auch noch da bleiben. Das heißt, finanziell wird es sich auch machbar gestalten, Myles Garrett zu übernehmen. Und das andere, und wahrscheinlich hast du da jetzt eher dran gedacht, sind halt die Detroit Lions. Ich kann mir vorstellen, dass Detroit so ein Team ist, was jetzt sagt, dass das nächste Saison ist jetzt unser Shot. Entweder jetzt oder nie. Und dann halt vielleicht auch davon ausgeht, dass die Offense nicht mehr so viele Punkte machen wird wie letztes Jahr.
Ja.
In dem Verlust von Ben Johnson, und dann sagt, da müssen wir in die Defense investieren. Und ein Edge Rush, du? Aus Hutchinson und Myles Garrett? Aua, das wäre übel. Da hätte ich keinen Bock, zweimal im Jahr gegen zu spielen. Sage ich dir ehrlich, wie es ist.
Ja, jetzt wurde die beiden gesagt, also ich finde, die passen sehr gut. Mir wird auch eigentlich, ich glaube, mir wird kein besserer Fit einfallen als die beiden. Wenn ich so ich rede jetzt nur von den Top-Contendern und da sind, also ich sag mal, vielleicht die Top 10 Teams der NFL. Da passen die beiden, glaube ich, schon am besten. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Eagles wären da, glaube ich, auch wirklich so ein Frontrunner, die dafür bieten würden, weil du hast gesagt, die haben so viele junge Leute. Oh, das wär unglaublich krass, den da zu sehen. Meine Fresse. Ich habe die Defense gerade noch mal vor mir auf, weil ich auch die Seite des Balls betreue heute in dem Super Bowl Preview Matchup. Ja, wenn du den da reinbaust, ey. Ich meine, die Defense ist ja jetzt schon krank. Und da eine Miles Garrett drin, die wäre sehr schwer zu stoppen.
Ja, absolut, absolut. Ich habe noch ein Dark Horse, wollte ich gerade sagen. Da bin ich gespannt, was du von dem hältst. Also über das Team reden wir gleich auch noch mal in der nächsten News. Los Angeles? Die Rams? Nur um den Gedanken, du hast eine sehr junge Line, die sehr gut funktioniert. Du hast einen Jared Wurst, du hast einen Kobe Turner, du hast einen Brandon Fisk und wenn du jetzt mit Miles Garrett hättest du deinen Aaron Donald Nachfolger in
Anführungsstrichen. Ja, stimmt.
Das habe ich auch.
Ja.
Aber natürlich Dark Horse, ne? Es ist bewusst so formuliert, weil glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Rams bewegen sich gerade mit der News, wenn wir gleich kommen, eher in eine andere Richtung. Aber wenn die Rams jetzt das Gefühl haben, wir wollen jetzt nochmal richtig, wir wollen jetzt angreifen nochmal mit Matthew Stafford, wäre das vielleicht auch ein Move.
Ja. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast. Ich habe ja, als du gesagt hast, Los Angeles, habe ich ja direkt den Kopf geschüttelt. Weil ich genau daran dachte, so, das wäre ja eigentlich jetzt direkt wieder Aaron Donald so da reinzusetzen. Und da hätte ich eigentlich gar keinen Bock drauf.
Haben sie super gewonnen.
Aus Teamsicht nicht. Aus Teamsicht macht das natürlich total Sinn. Wäre eigentlich ganz passend. Aber so aus Football-Fansicht jetzt eigentlich so Miles Garrett bei den Rams brauche ich nicht unbedingt. Da hätte ich den schon lieber irgendwie bei den Eagles und oder den Lions, auch wenn es als Packers-Fan natürlich ja sehr wehtun will.
Ja, absolut. Gut, dann kommen wir zur nächsten News. Da war es ein bisschen harmonischer zwischen Team und Spieler. Gut, wir wissen nicht, wie es bei Miles Garrett hinter den Kulissen abgelaufen ist, aber in dem Fall war es halt so, dass der Spieler das von sich aus gesagt hat und nicht beide. Bei den Rams und Cooper Kupp, so wie man hört, haben sich beide zusammen darauf geeinigt, dass er getradet wird. Ist jetzt die Frage, wer hat den Impuls gegeben? Von welcher Seite wird es so kommuniziert, damit es besser dasteht? Fakt ist, Cooper Kupp soll auch zeitnah getradet werden. Also ich tippe auf die ein, zwei Wochen nach dem Super Bowl, weil die Rams wahrscheinlich sich erhoffen, mit Cooper Kupp Kapital für den Draft zu bekommen. Was es spannend macht, ist, dass man hört, dass die Rams bereit sind, einen großen Teil von seinen 40 Millionen Salary zu schlucken. Was dann halt schon, also über die nächsten zwei Jahre, die 40 Millionen, was dann halt schon ordentlich wäre. Ich lese dir mal die Top 5 der Buchmacher vor.
Ja.
Und ich sage bewusst der Buchmacher, nicht, dass mir hier gleich was unterstellt wird. Platz 1 sind die Denver Broncos als Favorit. Platz 2 die Eagles, 3 die Chiefs, 4 die Lions, 5 die Bengals.
Soll ich dazu irgendwie sagen, was ich denke? Soll ich dazu sagen, was ich denke, wo er hingehen könnte?
Ich kann auch sonst erstmal was zu dem Thema Denver sagen, wenn du willst.
Ich glaube, das bietet sich besser an, weil die sind ja auf 1. Sag mal, was du von Denver halten würdest.
Ich würde ihn nehmen. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich finde, das Jahr hat gezeigt, wir sind weiter, als wir dachten, dass wir sind. Und die nächsten zwei, drei Drafts geht es darum, Bo Nix aufzubauen. Also du hast jetzt deinen Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre gefunden, hoffentlich mit Bo Nix. Stand heute hast du ihn gefunden. Und ein Cooper Kupp ist ein erfahrener Receiver. Ein Cooper Kupp könnte diese Underneath-Slot-Rolle als Äquivalent zu Cortland Sutton spielen, der dann eher als Wideout auf dem Platz ist. Ein Cooper Kupp könnte unseren jungen Receivern helfen mit Marvin Mims und auch vor allem mit Troy Franklin, der in seiner Rookie-Saison gestruggelt hat und auch nimmt Devon Valley, der besser war, als man dachte. Und ich denke mir auf der anderen Seite, gut, was müsstest du für Cooper Kupp bezahlen? Ich denke mal, du wirst einen Tag-2-Pick wahrscheinlich mit in den Ring werfen müssen und ein, zwei Tag-3-Picks. So, und ich denke mir so, was bringt dir der Zweit- oder Drittrunden-Receiver in diesem Draft, bringt der dir mehr als ein Cooper Kupp? Und das würde ich mit Nein beantworten, ehrlicherweise. Defense wird relativ so zusammenbleiben, wie sie ist, weil wir da kaum Free Agents haben. Das heißt, und Vance Joseph ist auch geblieben, das heißt, du kannst mit einer ähnlichen Performance rechnen, wenn nicht sogar besser, weil noch ein Alex Singleton als Inside-Linebacker wieder zurückkommt. Und es geht halt in diesem Draft und der Free Agency halt vor allem um die Offense, wenn wir mal ehrlich sind, die besser zu machen. Aber ich glaube, ich würde die Picks, sagen wir mal, du tradest einen zweiten und einen vierten. Vielleicht kann man sich auf sowas einigen. Oder einen zweiten und einen fünften. Würde ich machen. Würde ich für Cooper Kupp machen.
Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass da auch noch ganz viel vom Cap nicht bei euch liegen würde.
Ja. Einmal das. Und es wird, du hättest dann in Runde 1 die Freiheit, das zu nehmen, worauf du Bock hast. Weil Stand jetzt sind ja alle Mock-Drafts, die du dir anguckst, in irgendeiner Form Passcatcher für die Broncos. Ja. Außer Daniel Jeremiah, der uns jedes Jahr einen Cornerback gibt. Daniel Jeremiah gibt uns jedes Jahr einen Cornerback. Ich weiß nicht, was Daniel Jeremiah gegen unsere Cornerbacks hat, aber er gibt uns jedes Jahr einen Cornerback. So, und wir haben nie einen gedraftet. Er hat nach Patrick Surtain angefangen, uns jedes Jahr einen Cornerback zu geben. Wir haben nie einen gedraftet. Nie. Nee, aber du würdest dir dann halt den Druck da nehmen, ne? Und wenn du dann vielleicht einen Edge-Rusher hast, wo du sagst, boah, den finden wir aber richtig gut, den finden wir eigentlich viel besser als einen Pass-Catcher, dann kannst du den nehmen an der Stelle. Deswegen würde ich an Broncos Stelle klar drüber nachdenken. Aus Spielersicht sind natürlich die anderen vier Optionen, zumindest drei der vier Optionen, deutlich vielversprechender. Bei den Bengals finde ich, die sind eine Wildcard nächstes Jahr.
Ja.
Wo es für die hingeht.
Kommt auch ein bisschen auf Tiergegens an, ne? Ja, ich meine, ich hätte an sich auch Bock auf den Cooper Cup, muss ich sagen, vor allem, weil ich rede ja schon seit, weiß ich nicht wie viele Jahren, über dieses Packers Receiving Corps, wo es eigentlich keine Nummer 1 gibt, wo eigentlich jeder eine Nummer 1 ist gefühlt und jeder aber auch irgendwie eine Nummer 4 und im nächsten Spiel ist die Nummer 4 dann wieder die Nummer 1 und das stört mich an sich überhaupt nicht. Ich mag das, dass es in jedem Spiel jemanden gibt, der einfach diese Offense so ein bisschen übers Feld trägt. Also mit seinen Passcatchern halt. Aber so eine schöne Nummer 1 hat, wäre auch schon mal echt in Ordnung, muss ich sagen, weil ich glaube, auf Dauer gewinnst du so keinen Super Bowl. Auf Dauer gewinnst du, wenn du keinen Elite-Passcatcher hast. Ich meine, Cooper Kupp war vor 2 oder vor 3 Jahren? Ich glaube, vor 3, ne?
Der Super
Bowl, ja. Ja, weil mit Abstand der beste Receiver in dieser Liga, wenn wir jetzt Justin Jefferson ein bisschen mit rausnehmen, aber er war mit Abstand der beste Receiver in dieser Liga, der Zahlen aufgelegt, das war unglaublich. Und auch jetzt, er ist immer noch solide, er ist ein super Receiver. Und der wird natürlich sofort die Nummer 1. Und ich glaube, dass es vielleicht für die Packers ein Ansatz sein müsste, sich jetzt mal langsam um jemanden zu kümmern, der wirklich diese jungen Receiver einfach mal führt, dass ein Jaden Reed die 2 sein kann, dass ein Romeo Doubs die 3 sein kann, dass ein Christian Watson die 3,5 sein kann. Das, also damit könntest du viel, viel besser ja, deine Franchise, glaube ich, voranbringen, auch wenn ich das lange verteidigt habe und es auch immer noch nicht als richtig, also als falschen Weg ansehe, weil das sind alles junge Leute, die sich immer noch entwickeln können, wovon immer noch jemand Nummer 1 werden kann, wovon immer noch jemand ein Top 15 Receiver werden kann. Problem ist aber, der Weg ist weit und steinig.
Ja, das stimmt.
Da könntest du besser vielleicht jemanden holen. Deswegen, also ich würd uns da vielleicht auch gerne einen Mix schmeißen, aber ich sehe natürlich auch den kompletten Fit für die Broncos. Das wäre eigentlich auch eine sehr, sehr gute Destination für den Cooper Cup.
Was ein Team ist, das ich noch reinschmeißen möchte, wieder ein Dark Horse-Kandidat. Ich habe mir bei beiden ein bisschen auch Gedanken gemacht über ein Team, was so ein bisschen under the radar läuft, was aber großes Interesse daran haben könnte, diesen Spieler zu holen, aus ihrer Sicht. Wären für mich die New England Patriots. Weil auch da ist die Situation so, dass du einen Top-Playmaker für Drake May brauchst. Und warum nicht einen der besten und erfahrensten Receiver der Liga nehmen, ne? So, und aktuell. Ich glaube es zwar nicht, aber ich sehe halt auch nicht die Patriots an Pick 3 oder 4. Ich weiß gerade nicht, welchen sie haben, aber auf jeden Fall einen der beiden. Sehe ich sie nicht in den Receiver investieren. Ehrlicherweise. So. Also, da gibt es Talente in dem Moment. Da wird vielleicht ein Abdul Carter noch da sein.
Ja.
Travis Hunter wird ja auch eher als Cornerback gesehen von den meisten Experten wohl in der NFL. So.
Ich bin gespannt. Also ich könnte es mir vorstellen, weil die brauchen auf jeden Fall was. Aber ist ja, wie gesagt, das schon ein Dark Horse-Kandidat. Also ich würde mich wundern, wenn es am Ende passieren würde. Aber wäre ein geiler Fit, muss ich sagen. Wäre schon echt cool.
Absolut. So, und dann ist es soweit. Wir kommen zur Super Bowl Preview. im Caesars Superdome in New Orleans, Nacht vom Sonntag, 9.2. auf Montag, 10.2. Kickoff, 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Eagles gegen Chiefs. Kriegen wir den Freepeat oder kriegen wir das Revenge Game? Wir haben auf jeden Fall das Rematch vom Super Bowl von 2023. Wir haben Andy Reid auf der einen Seite, wir haben Nick Sirianni auf der anderen Seite. Also ein, und ich meine das jetzt wirklich in Bezug auf Sport. Ein absolut sportliches Schwergewicht auf der einen Seite, in den Playoffs vor allem, gegen einen vielleicht unvollendeten Headcoach, ehrlicherweise, auf der anderen Seite, der aber zumindest mit seinen Koordinatoren zusammen dieses Jahr einen verdammt guten Job macht. Bevor wir jetzt auf das Spiel kommen, ist meine erste Frage ein bisschen persönlicher, Tom. Wie guckst du den Super Bowl?
Ich denke einfach dieses Jahr mit meiner Freundin zu Hause auf dem Sofa. In den letzten Jahren waren wir unterwegs, haben das mal hier, mal da bei einem Barbecue oder so geguckt. Ich muss leider Montagmorgen, also nicht mega früh, aber um 9.30 Uhr arbeiten. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich einfach auf dem Sofa gucken, mir dann noch eben 3 Stunden Schlaf um die Ohren hauen und dann zur Arbeit losdüsen. Deswegen dieses Jahr relativ unspektakulär. Wie sieht es bei dir aus, Tim?
Ich gucke nicht mit meiner Freundin, die hat Klausurenphase und hat Montag eine wichtige Klausur. Die werde ich hier bei ihr in ihrer Wohnung in Ruhe lassen. Ich gucke mit einem Volontärskollegen von mir, vom RND. Unser erster Plan war tatsächlich ins Astor in Hannover zu gehen, weil es da zumindest die ganze Zeit eine Anzeige gab. Aber die Anzeige hat sich jetzt irgendwie als falsch rausgestellt. Es gibt auf jeden Fall keinen Ticketverkauf bis jetzt. Okay. Und ich gehe davon aus, dass es noch einen geben wird. Deswegen gucken wir bei Niklas einfach in seiner Bude. Der hat eine Dachgeschosswohnung, da können wir laut sein, da stören wir kaum jemanden. Die Nachbarn da drunter meinte, er sind gechillt und dann auch von der Couch einfach entspannt. Irgendwas zu essen bestellen und dann ziehen wir es uns zusammen rein. Und dann fahre ich morgens um 5 mit dem Berufsverkehr zu mir nach Hause und starte dann in einen 2-wöchigen Urlaub tatsächlich von meiner Arbeit. Das heißt,
perfekt getimed.
Ja, genau. Man könnte mir unterstellen, dass ich es mit Absicht dahingelegt habe. So, kommen wir doch mal dann zu den Storylines. So, wie gesagt, über Andy Reid und Nick Sirianni habe ich gerade kurz schon geredet. Ich glaube, damit kann man es eigentlich umschreiben. Ne? Wir haben hier auf der einen Seite El Maestro mit Andy Reid und auf der anderen Seite mit Nick Sirianni jemanden, der so auf seine Vollendung als Headcoach eigentlich wartet mit dem Super Bowl-Titel. Ja. Ja, perfekt. Wenn wir mal kurz ein bisschen politisch dann, ich finde, wir müssen da zumindest kurz drüber reden. Donald Trump kommt, ist ja jetzt vereidigt worden als US-Präsident und ist schon sehr aufgefallen mit kuriosen Plänen, zum Beispiel aus dem Gazastreifen mal eben einen 5-Sterne-Luxus-Resort für Amerikaner zu machen, für reiche Amerikaner und reiche Israelis. Aber er kommt zum Super Bowl, wird auf dem übertragenen Sender Fox auch vor Anpfiff noch ein exklusives Interview bekommen, so, wo wir alle davon ausgehen können, dass wie das ablaufen wird beim Sender Fox. Und, aber das, was es jetzt interessant macht mit dem NFL-Bezug, wenn er jetzt einfach nur gekommen wäre, hätte ich nicht drüber mit dir geredet, weil US-Präsidenten waren schon häufig da und ich finde, man darf auch nicht immer alles, was Donald Trump macht, direkt abschreiben.
Stimmt das? Was? Ich habe gelesen, das wäre das erste Mal.
Das erste Mal, dass ein Präsident generell dabei ist?
Ja. Ich habe, also wenn das, es kann auch Quatsch sein, aber ich glaube, dass ich gelesen habe, dass es das erste Mal ist, dass ein amtierender NFL-Präsident, Präsident der Vereinigten Staaten,
Super Bowl vor Ort ist. Zumindest bei den Super Bowls, die ich geguckt habe, kann ich mich aber auch an keinen Präsidenten erinnern.
Ja, genau. Also, ich glaube, es kann sein, dass es mal welche da waren, aber die nicht mehr amtierend waren, weißt du? Ich glaube, er ist der erste amtierende US-Präsident, der wirklich an dem Super Bowl im Stadion ist.
Was jetzt aber zur Folge hat, und deswegen reden wir darüber, die NFL hat ja seit dem Mord an George Floyd in den Endzone stehen, auf der einen Seite It Takes All of Us und auf der anderen Seite End Racism. Also auf Deutsch, für die, die nicht Englisch so mächtig sind, beendet Rassismus und es braucht uns alle. Der End Racism-Schriftzug wird jetzt aber erstmals seit 3,5 Jahren oder seit 4 Jahren geändert, wahrscheinlich wegen Donald Trump, in Choose Love. Also entscheide dich für die Liebe. Puh. Ich finde es sehr interessant, dass ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen wie die USA vor Donald Trump so leicht in die Knie gehen. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Wie siehst du das?
Ich sehe das auch so, aber das machen leider alle.
Ja, ja, Facebook.
Genau, also. Da wurde eine Strafzahlung getätigt, das machen alle. Da, ja. Dieser Mann ist, man muss ja eigentlich so sagen, ist ja wahrscheinlich der mächtigste Mann der Welt.
Ja, ich stand heute auf jeden Fall.
Und der hat den anderen Vogel dabei mit seiner Super-App da, der dem auch noch jedes Mal den Rücken frei hält und das meiste Geld auf der ganzen Welt hat. Die machen da gerade, was die wollen. Und das nimmt auch vor einem kleinen Schriftzug auf den Super Bowl nicht halt. Das ist denen komplett egal. Ich glaube, wenn du so viel, wir müssen jetzt keinen politischen Rant machen, aber wenn man so viel Geld hat und so viel Macht hat, dann ist einem das scheißegal, was Leute denken.
Ja. Ja, ich finde es halt wieder witzig, dass die NFL sich dann wieder mit so Pseudo-Erklärungen hinstellt, ne? Dass ein Roger Goodell von Vielfalt spricht und sagt, ja, ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil wir sind eigentlich eine Sportliga. Und wenn man sich die Geschichte der NFL anguckt und das mit anderen US-Sportarten vergleicht, wo die NFL da alles Vorreiter war, ehrlicherweise, ist das schon die Geschichte der NFL mit Füßen treten so ein bisschen. Aber es ist jetzt, wie es ist. In der Endzone steht Choose Love und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass in der nächsten Saison und über die nächsten Jahre von Donald Trump da nicht ein einziges Mal End Racism in einer der Endzonen stehen wird. Gehe ich persönlich stark von aus. Ich bin gespannt, ob wir in beide Richtungen irgendwelche politischen Statements sehen, in Form von Jubeln oder so, ob Pro-Donald Trump Spieler, die es gibt, genau wie es Anti-Donald Trump Spieler gibt, ob die irgendwelche Zeichen machen werden, wo man dann drüber spricht, ob auch eine Taylor Swift muss man hier mit reinwerfen, finde ich, in dem Punkt. Die ja eine sehr entscheidende Gegnerin von Donald Trump war im Wahlkampf. Da bin ich gespannt, ob man da was mitkriegt. So, dann noch mal ein bisschen musikalisch, gehört zum Super Bowl auch dazu, Halbzeitshow, Kendrick Lamar und sein Gast-Act ist dieses Jahr SZA. Ich werde jetzt diesmal nicht den Fehler machen, wie bei Usher letztes Jahr mit Finn und Anfang Songtitel aufzuzählen, die Lektion habe ich gelernt.
Ich erinnere mich, das war ein Knaller.
Ein legendärer Moment in diesem Podcast. Wer ihn sich anhören will, ein Jahr zurückgehen, ungefähr in die Mitte der Folge springen und sich totlachen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich Kendrick Lamar auch nicht viel höre. Es gibt so ein paar Songs von ihm, die ich auf dem Schirm habe. Das sind aber auch die mainstreamigeren, würde ich jetzt mal sagen. Bist du Kendrick Lamar-Fan, Tom?
Ich? Ja, bin ich.
Ah, okay, cool. Dann ist ja deine Halbzeitshow.
Ja, aber es ist generell in den letzten Jahren ja auch eher zu so einer Musik geschiftet und ich höre genau die Musik. Ich höre so gut wie gar keinen Deutschrap. Was heißt so gut wie gar nicht? Ich höre das nicht. Ist in Deutschland ein bisschen populärer, wenn wir mal irgendwo hinfahren, irgendwie zu so einer Auswärtsfahrt oder sowas mit ein paar Kollegen, dann, also ich rede jetzt natürlich vom Fußball, jetzt einmal kurz einen Abschweif hier, dann wird im Neuner Bulli auch mal gerne dann Deutschrap gehört. Ist nicht meine Musik. Ich höre dann lieber den Ami-Rap. Ich höre gerne sowas wie Kendrick Lamar, höre ich ganz gerne. Und da freue ich mich drüber. Das Problem, was ich damit habe, ist, beim Super Bowl und im Stadion, da ist das manchmal gar nicht so geil, muss ich sagen. Ich finde da so diese richtig großen Topstars, ich meine, diese, was hatten wir denn zum Beispiel? Diese Shakira und J-Lo Halbzeitshow, die zum Beispiel, die war. Ich meine, viele Leute erinnern sich da wegen anderen Sachen dran, aber die war musikalisch ganz geil. Immer diese Coldplay war auch dabei, solche Sachen, die sind halt im Endeffekt so größer und geiler, finde ich, für eine Super Bowl Halbzeitshow. Von der Musik her mag ich Kendrick Lamar aber sehr gerne und ich lasse mich gerne überraschen, weil lyrisch ist das meiner Meinung nach einer der besten Künstler in Amerika und ja, vom Sound her könnte das auch gut werden, wenn das Stadion ein bisschen auch mitmacht, muss man sagen. Weil davon hängt auch vieles ab.
Ja, absolut, das stimmt. Ich bin gespannt. In den letzten Jahren haben mich die Halbzeitshows ein bisschen mehr wieder gecatcht, muss ich sagen. Sie hatten mich zwischendurch ein bisschen verloren, aber ich fand Rihanna gut vor 2 Jahren. Ich fand Usher fand ich gut. Ich bin gespannt jetzt auf die. Ich fand auch die Hip-Hop-Show cool beim Super Bowl der Rams. Wo Kendrick Lamar ja auch einer der 6 oder 7 Leute war, die da aufgetreten sind.
Genau.
Es war schon gut. Da gab es natürlich ein bisschen mehr Kritik, aber das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, dass so Hip-Hop-Songs in so einer Arena halt einfach manchmal ein bisschen schwierig zu performen sind. Wenn du nicht einfach so Refrain hast, wo halt jeder mitsingen kann, theoretisch. Ne? So eine J-Lo und eine Shakira natürlich den Vorteil haben, da kann theoretisch, oder auch eine Rihanna. Bei einer Rihanna können die meisten mitsingen, ehrlicherweise.
Weil genau, ich habe dafür auch ein super Beispiel, weil jeder, der mal auf so einer Hip-Hop-Show oder einem Hip-Hop-Konzert war, der weiß, so kleine Venues sind eigentlich viel geiler dafür. So ganz kleine Hütten, so wo der Sound richtig abgeht und alle dabei sind. So. Das macht richtig Spaß. So ein Ich meine, solche so große Künstler spielen da nicht mehr so kleine Hütten, das ist auch klar. Aber wenn jetzt ein Travis Scott zum Beispiel hier in Köln die Lanxess Arena voll macht und da drei Konzerte nacheinander spielt, das ist auch noch voll in Ordnung. Das sind, weiß nicht, 17.000, 18.000 Leute so. Das, ja, die Halle ist geschlossen, das ist richtig cool. Das ist nämlich auch noch ein Vorteil vom Superdome. Der ist natürlich auch oben zu. Da könnte der Sound auch noch richtig gut bleiben. Der bleibt in der Halle, der bleibt in der Arena, meine ich. Aber wenn du dann halt so ein paar Super Bowls hast, wo das Dach oben frei ist, wo die ganzen Tänzer immer direkt vor der Bühne stehen, wo die Fans aber sehr weit weg sind von dem eigentlichen Künstler, dann sind die Fans vielleicht auch manchmal nicht so invested. Dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, das ist Superdome auch geiles Stadion für den Super Bowl eigentlich. Ich war da
solange ja mal der da bleibt, ne?
Ja. Ich war da ja mal drin für WrestleMania. Ich weiß nicht mal, welche Nummer. 34, glaube ich. Das ist schon eine geile Arena, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist für so einen Super Bowl auch sehr, sehr nice, wenn der Strom da bleibt.
Ja, voll. Ja, Anspielung natürlich auf den 2000, für die, die es nicht wissen, auf den 2012er Super Bowl zwischen den 49ers und den Ravens war es damals.
Ravens, ja.
Aber Super Bowl. Genau, wo der Strom einfach ausgefallen ist und da lange Unterbrechungen waren.
So
ein legendärer Moment in der NFL-Geschichte auf jeden Fall. Es gibt sogar noch Karten. Ich habe gestern mit einem Arbeitskollegen mal in der ruhigen Minute auf Ticketmaster geguckt, aber halt ne ab 4.000 Euro aufwärts.
Ist kein Schnapper.
Aber du würdest theoretisch für eine siebenköpfige Truppe noch an manchen Bereichen im Stadion Plätze nebeneinander kriegen.
Das ist crazy. Aber
musst halt dementsprechend das nötige Kleingeld haben, ne? Und ja. So, letzte kleine Info, bevor wir ins Sportliche gehen. Die Chiefs spielen in weiß, die Eagles spielen in grün. Für manche Leute soll das ja wichtig sein. Eagles sind das Heimteam. Nein, das vielleicht auch da für die Leute, die vielleicht heute mal reinschalten, weil sie sagen, oh, wir wollen uns auf den Super Bowl vorbereiten. Tatsächlich hat das Team in weiß einen 15-2 Rekord in den letzten 17 Super Bowls. Was mir Hoffnung macht, eins der zwei Niederlagen sind die Kansas City Chiefs. Naja. Schauen wir mal. Während mein PC mich hier fragt, ob ich neu starten möchte, das möchte ich natürlich nicht machen.
Ja, und meiner fährt hier gleich auch runter. Ich habe nur 8%. Ich hole mal eben das Ladegerät, bevor du hier weitermachst.
Mach mal, ich mache in der Zeit trotzdem schon mal weiter. Wir kommen jetzt nämlich zum Matchup der Eagles Offense gegen die Chiefs Defense. Vielleicht erstmal durch die Lineups so ein bisschen durchgeführt, weil der Chiefs Offense natürlich Quarterback ist Jalen Hurts, den kennen wir alle. Tom ist sehr großer Fan von ihm, schon immer gewesen, ich noch nicht so lange. Musste da Tom auch ein bisschen Zugeständnisse machen in den letzten Jahren durch die Leistungssteigerung von Jalen Hurts. Aber Jalen Hurts auf jeden Fall einer der besten Quarterbacks, mindestens mal der NFC, wenn nicht sogar der gesamten NFL. Running Back, das ist in meinen Augen aktuell dieses Jahr der beste Running Back der Liga mit Saquon Barkley bei den Eagles. Auf Wide Receiver hat man das Trio AJ Brown, Devontae Smith und Jahan Dotson. Das ist ein gutes Trio. Dallas Goedert als Tight End, super Pass-Catching Tight End. Aber was natürlich raussticht in dieser Eagles Offense, das ist diese O-Line. Jordan Mailata auf Left Tackle, Landon Dickerson auf Left Guard. Toms Sleeper von vor ein paar Jahren, echte Hardcore-Undrafted-Fans erinnern sich. Cam Jurgens auf Center, der Nachfolger von dem Jason Kelce. Mekhi Becton auf Right Tackle und Lane Johnson auf Right Guard und Lane Johnson auf Right Tackle. Demgegenüber steht eine Chiefs-Defense mit einer D-Line von George Karlaftis, Mike Danner, Chris Jones, absoluter Superstar in der NFL, und Tashaun Wharton. Linebacker-Trio aus Drew Tranquill, Nick Bolton und Leo Chanel, auch ein gutes Linebacker-Trio. Cornerbacks, Trent McDuffie, Jalen Watson, Jamari Connor und ein Safety-Duo, Justin Reed und Brian Cook. Das einmal die Lineups, damit ihr da schon mal wisst, wer sich da gegenübersteht. Kommen wir auf so ein paar Key-Punkte in diesem Duell. Das erste ist, die Chiefs müssen irgendwie es schaffen, das Laufspiel der Eagles zu limitieren. Stoppen wirst du es nicht, das habe ich schon vor Washington gesagt. Und dann sind die Eagles über Washington hinweggestampft. Saquon Barkley hat dieses Jahr 2005 Rushing Yards, ist damit der Nummer 1 Back der Liga, noch vor dem Derrick Henry. Die Chiefs, auf der anderen Seite, sind die Nummer 1 Defense gegen Running Backs mit nur 3,8 zugelassenen Yards per Carry, um halt so Leute wie Chris Jones oder George Karlaftis. Buckley gegen Washington, nur mal die Zahlen, um dieses Monsterspiel nochmal vor Augen zu führen. 15 Runs, 118 Yards, 3 Touchdowns. Absolut im Alleingang gefühlt das Spiel gewonnen. Und die Eagles brauchen aber auch den Lauf, denn ihr ganze Offense beruht darauf, dass sie viel laufen. Sie sind die Nummer 1 Offense bei Rush Attempts und die Nummer 32 in der NFL, also ganz letzter Platz bei Pass Attempts. Was natürlich aber auch daran liegt, dass Saquon Barkley einfach so gut ist, dass sie nicht so viel passen müssen. Wenn die Chiefs es nicht schaffen, den Run zu stoppen, wird Philadelphia im Passspiel auch sehr auf ihr Play-Action-Game setzen können. Wenn Hurts Play-Action-Pässe spielen kann, hat er ein 116er Passer-Rating, das ist das fünftbeste in der NFL bei Play-Action. Die Chiefs wiederum sind Nummer 28 nur gegen Play-Action, haben da also ihre Probleme. Um den Lauf stoppen zu können, brauchst du natürlich gutes Coverage-Play deiner Cornerbacks, um die Box dementsprechend voller zu machen. Das heißt, das nächste Key-Matchup in meinen Augen sind AJ Brown und Devontae Smith gegen Trent McDuffie, Connor und Watson. AJ Brown hatte ein gutes Spiel gegen Washington, 6 Catches, 96 Yards, 1 Touchdown. Devontae Smith hat bis jetzt in keinem Spiel so richtig hervorgestochen, aber in jedem Spiel 4 Catches gehabt. Also auch in jedem Spiel wichtig gewesen. Und die Chiefs dieses Jahr sind nur Platz 21 gegen Receiver. Und als wäre das nicht schon arg genug, kommt dann noch Dallas Goedert obendrauf, der absolut krasser Pass-Catching-Titan ist. 7 Catches, 85 Yards gegen Washington. Die Chiefs nur Platz 15 im Verteidigen gegen Titans. Das heißt, für Philly wird es in meinen Augen sowohl am Boden als auch durch die Luft Angriffspunkte geben. Deswegen, man hat es bei Kansas City schon gesehen gegen die Bills. Normalerweise ist Kansas City eine Defense unter Defensive Coordinator Steve Spagnuolo, die eher mit Five-Man-Pressures arbeiten, also zusätzlich zur D-Line einen weiteren Spieler in den Pressure bringen. Das Championship-Game gegen Josh Allen, ein, wie ich finde, von seiner Spielveranlagung ähnlichen Quarterback wie Jalen Hurts, vielleicht sogar noch ein bisschen besser in dem, was er macht als Jalen Hurts, hat man auf einmal ganz auf die Front vorgesetzt. Man hat es dadurch geschafft, ihn vom Scramble abzuhalten, aber was man natürlich nicht geschafft hat, war, ihn durch die Luft abzuhalten. Am Ende hat es dann gereicht trotzdem für den Sieg, weil die Bills sich an vielen Stellen auch selbst geschlagen haben, aber zumindest durch die Luft war man angreifbar. Deswegen ist für mich das dritte große Key-Matchup Philly O-Line gegen Kansas City D-Line, weil die Chiefs müssen irgendwie Druck auf Hurts bekommen, ohne ihn zu blitzen. Weil gegen den Blitz ist Jalen, das hat Washington versucht. Washington hat versucht, Jalen Hurts zu blitzen. Und wie das gelaufen ist, wissen wir alle, da braucht man nur auf den Score gucken. Wenn sie es aber schaffen, Hurts under Pressure zu setzen, hat er nur ein 83er Passer-Rating, 7 Touchdowns und 2 Interceptions. Zum Vergleich mal seine Gesamtstatistik, um das einzuordnen, er hat 18 Passing-Touchdowns, 5 Interceptions und normalerweise ein 103er-Rating. Also wir reden hier von 20 Rating-Punkten weniger unter Druck. Ein Fokus-Duell da nochmal ist für mich Right Tackle Lane Johnson gegen George Karlaftis. Einmal. Wir sprechen hier von 0 Sacks allowed, also kein einzigen Sack zugelassen, gegen 8 Sacks in der Saison von George Karlaftis. Also einer von beiden wird hier seine Serie wahrscheinlich einstellen. Und das andere ist natürlich die Eagles Interior O-Line. Ich habe die Namen schon genannt, Mekhi Becton, Dickerson und Cam Jurgens. Tom, ich habe ihn gewürdigt. Ich hoffe, du hast es gehört, auch wenn du da ein Kabel angestöpselt hast. Gegen vor allem halt Chris Jones. Morton auch erwähnenswert, aber vor allem Chris Jones ist hier der Key-Spieler in der Chiefs Interior D-Line, den es zu stoppen gilt, um für Saquon Barkley Räume zu machen, um Jalen Hurts nicht sehr unter Druck kommen zu lassen. Und natürlich, es muss genannt werden bei der Eagles Offense, natürlich wird es auch spannend, wie stellt sich die Kansas City Front 7 gegen den Tush-Push an. Weil die Eagles haben es einfach geschafft mit diesem Play, auch wenn es aus dem Rugby kommt, aber sie haben es geschafft, ein Play zu machen, was eigentlich unstoppable ist in kurzen Goal-Line-Situationen, in kurzen Yardage-Situationen, was sie immer wieder in neue First Downs bringt. Und wenn die Chiefs das nicht gestoppt kriegen, dann werden die Eagles konstant übers Feld gehen, weil sie immer wieder erste Versuche haben, immer wieder mehr Versuche haben, mehr Zeit haben, auch wieder laufen können. Die Chiefs müssen irgendwie einen Weg finden, beim dritten und kurz, vierten und kurz oder in Goal-Line das Ding zu stoppen. Ich wünsche viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Und ich glaube, keiner hat es so richtig. Steve Spagnuolo, jetzt kannst du mal zeigen, wie gut du bist. Hast du schon, ne? Möchte jetzt ja auch nicht, dass mir das unterstellt wird, dass ich mir das unterstelle. Aber jetzt kann er es definitiv nochmal unter Beweis stellen. Und das ist so, glaube ich, das, was man sagen kann zu der Seite des Balles. Ich glaube, man kann unterm Strich sagen, dass die Eagles hier einige Angriffspunkte haben werden und dass die Eagles wahrscheinlich in der Lage werden, öfter übers Feld zu gehen, und auch zu scoren. Wie sieht das denn auf der anderen Seite aus, Tom?
Ja, ich denke, die Seite ist ja schon spannend, auf dieser Seite ist es eigentlich genauso spannend. Du bist ja gerade mal die Teams durchgegangen. Ich wollte es eigentlich erst anders machen, aber ich finde das ein geiler Ansatz. Ich mache das jetzt mal genauso. Ich fange an mit der Eagles Defense, weil die ist von den Namen her stacked. Die ist so unglaublich. Wir haben da vorhin schon drüber geredet, weil wir Miles Garrett da gerne reingebaut hätten. Da sind drin Milton Williams, Jordan Davis, so rum sind wir. Jalen Carter, Nolan Smith, Zach Bourne, Oren Burks, Josh Sweat. Und dann gehen wir noch in die Secondary mit Quinion Mitchell, CJ Gardner Johnson, Reed Blankenship, Darius Slay Jr. und Cooper DeJean. Und ihr habt schon gehört, das ist eigentlich ein junges Team und trotzdem unglaublich gefährlich. Eine, wenn nicht sogar die beste Defense der Liga? Fragezeichen. Gerade auch die Secondary von den Namen her immer noch jung und richtig gut. An der Line ganz wenig Angriffspunkte, wo man wirklich mal einen Stich setzen kann. Ich meine, wir kommen jetzt zur Chiefs Line. Da ist nämlich zum Beispiel ein Creed Humphrey drin, der beste junge Center der NFL. Der muss da ordentlich abliefern im Super Bowl. Trey Smith, Jawan Taylor, Joe Tooney, eigentlich ein Super Bowl-Garant für ein Team. Ich glaube, in den letzten, wie viele Jahren hat der den Super Bowl mitgenommen? Ist ja unglaublich eigentlich.
Ja, weil er erst bei den Patriots war, dann bei den Chiefs. Also der mindestens mal ein Championship-Game-Garant, wenn man ehrlich ist.
Ja, richtig. Ja, unglaublich eigentlich. Joe Tooney, Mike Colagno, Travis Kelce auf Tight End. Wir haben drei Wide Receiver mit Xavier Worthy, Hollywood Brown, Juju Smith-Schuster. DeAndre Hopkins muss man eigentlich auch noch nennen. Justin Watson hat manchmal ganz, ganz wichtige Catches in dieser Liga, in dieser Saison gehabt. Hat man manchmal gar nicht so auf dem Zettel, aber Justin Watson hatte wirklich richtige Big Plays dieses Jahr für die Chiefs. Dann haben wir noch auf Running Back Isaiah Pacheco und Kareem Hunt. Und natürlich der Star der NFL, der Star des Teams, Patrick Mahomes. Und ich habe die Defense gerade schon angesprochen. Und wenn da einer was machen kann, dann natürlich der beste Spieler dieser Liga, all around Patrick Mahomes. Aber erstmal möchte ich mit euch so ein bisschen drüber sprechen, warum oder wieso ist diese Eagles Defense so unglaublich gut? Wir müssen da eigentlich drüber sprechen, weil die hat die wenigsten Passing Yards der Liga zugelassen. Das wird schon mal also sehr, sehr schwer für einen Patrick Mahomes dagegen zu kreieren. Weil wir haben schon angesprochen, diese Secondary ist unglaublich gut. Man muss aber auch sagen, in der Red Zone wird es dann ein bisschen schwieriger wieder für die Eagles. Da wurde dann doch schon einiges zugelassen. Man hat 22 Touchdowns zugelassen per Pass. Das ist nicht krass viel, aber ein bisschen mehr, als man hätte gedacht, wenn man bedenkt, wie gut und wie wenig Yards diese Defense zugelassen hat. Beim Rush sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Beim Rush ist man auf Platz 9 der Liga nach Yards, hat aber so gut wie keine Rushing-Touchdowns zugelassen. Also da ist es ein bisschen der Spieß umgedreht. Man lässt zumindest über den Lauf ein bisschen mehr zu als durch den Pass, aber halt in der Red Zone und gerade die Touchdowns, die man zugelassen hat, ist dann beim Pass ein bisschen schwächer als beim Run. Da wirklich 9 Touchdowns nur zugelassen. Da sind nur die Chargers besser mit 7 und um das mal einzuordnen, 9 ist krass wenig. Die meisten Dallas Cowboys 25. Also da muss man mal vergleichen, das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Rushing-Defense, gerade auch in der Red Zone. Wenn wir dann mal weitergehen, eigentlich kann man das so schwer machen, weil also diese Rushing-Defense, die hat pro Attempt 4,3 Yards zugelassen. Das ist eigentlich auch ein relativ solider Wert in dieser NFL-Saison gewesen. Ist jetzt nichts mega krasse, da sind zum Beispiel die Broncos besser mit 3,9, die Ravens sind auf Platz 1 mit 3,6. 4,3 ist aber dennoch ein Wert, der ist sehr in Ordnung, weil es gibt auch Teams, die lassen 5,2 zu, looking at you Panthers. Also da ist man in der Liga trotzdem noch ja, in einem relativ gesunden Maß. Die Philadelphia Eagles von der Scoring-Defense her, tut mir leid, bin noch ein bisschen heiser von gestern, vom Fußball, Points per Game. Die Eagles haben die zweitwenigsten Punkte in der gesamten NFL zugelassen per Game. 17,8. Das ist ein Wert, der ist wirklich sehr, sehr gut. Die Chiefs sind da sehr, sehr nahe dabei mit 19,2. Da ist man auch Vierter. Die Broncos mit 18,3 Dritter wieder hier für dich, Tim. Also man hat hier wieder eine Elite-Defense, die Takeaway nach Takeaway produziert hat, die Turnover nach Turnover produziert hat. Deswegen, also hier hast du wirklich eine Defense, die es dir extrem schwer macht zu scoren. Das sieht nicht nur auf dem Papier so aus mit den Namen, sondern das ist dieses Jahr auch genauso gewesen. Third Down Percentage, auch da, Platz 3 der Liga. 35,5% nur konvertieren ein Third Down noch zum neuen First Down. Also auch hier in dieser, ja, in dieser Metric ist man sehr weit vorne dabei. Auch hier mal wieder einen Vergleichswert zu nennen. Letzter Platz, wieder die Panthers, über 50%. Das ist eigentlich auch bezeichnend für eine Panthers-Saison. Ne? Wenn mehr Third Downs in First Down konvertiert werden als in Fourth Down. Also da weiß man schon wieder Bescheid bei den Panthers. Und dann Points per Drive gegen diese Defense. Auch hier Zweiter. Die Eagles sind einfach in jeder Metric unglaublich gut. Wer ist der Erste, Tim? Natürlich die Denver Broncos. 1,61. Die Eagles 1,65 Punkte per Drive zugelassen. Also, und wer ist natürlich wieder Letzter? Panthers, Riesenabstand, 2,82. Dieser Slander für die Panthers-Defense, der wird bei mir wahrscheinlich niemals aufhören, weil das einfach eine unglaublich schlimme Saison war für diese Defense. Ja, aber das nun mal, jetzt wisst ihr, warum diese Defense eigentlich so unglaublich gut ist, weil die einfach in jeder Metric nichts zugelassen haben über die gesamte Saison. Die sind in jeder Statistik sehr weit oben. Und ja, es gibt sehr, sehr wenig Ansätze, wie man diese Defense knacken kann. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, wenn es jemanden gibt, der diese Defense einfach durch spielerisches Talent knacken kann, dann ist das wahrscheinlich Patrick Mahomes. Patrick Mahomes hat dieses Jahr wieder unglaublich Zahlen. Also, wenn ich sage unglaubliche Zahlen, dann ist das natürlich in diesem Jahr von Patrick Mahomes nicht die Knallersaison gewesen, wie wir es schon erlebt haben, aber dennoch, also das sind dennoch super Zahlen in dieser NFL. Also ehrlich, also wenn Leute sagen, ja, das war keine gute Saison von Patrick Mahomes, natürlich war es keine Saison wie vor 3-4 Jahren, aber trotzdem ist es immer noch eine lockere Patrick Mahomes-Saison gewesen, wo alles einfach ausgesehen hat, wo das Team einfach Sieg nach Sieg eingefahren hat. Und ja, es war nicht immer Glanz und Gloria, das war nicht immer richtig schön, aber sie haben die Spiele gewonnen und Patrick Mahomes hat eine gute Saison gespielt. Ja, wir müssen jetzt so ein bisschen auf die andere Seite des Balls kommen. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, an der Line könnte es wirklich schwierig werden für die Chiefs. Da bist du mit, also du triffst ja auch Smith, Carter, Williams, Sweat. Das wird schon sehr, sehr schwer. Das ist eine Elite-Line. Und ich habe vorhin schon gesagt, Creed Humphrey braucht ein super Spiel. Ich traue dem das zu, weil er ist der beste Center der Liga. Würde ich immer noch so sagen. Joe Tooney ist ein Star in dieser Line. Aber dennoch, ich glaube, dass die Eagles-Line gerade gegen Mike Colendo, gegen Trey Smith und auch gegen den Jawan Taylor vielleicht eher die Oberhand haben würde. Also das Line-Duell würde ich in diesem Fall schon mal leicht an die Eagles geben. So, jetzt habe ich vorhin die Secondary angesprochen und auch die Linebacker. Das ist Elite in dieser NFL von den Eagles. Aber Mahomes, Kelsey, Brown, Worthy, Smith-Schuster, Pacheco und du hast halt auch diese Tiefe. Du hast DeAndre Hopkins, du hast einen Kareem Hunt. Du hast Tiefe, um dieses Team, wenn du die Drives lange hältst, zu bespielen, dass du die Spieler wirklich auf dem Feld halten musst, dass du die Defense wirklich beschäftigst. Und das traue ich gerade auch einem Andy Reid zu, dass er die Spieler, vor allem in der Secondary, auch müde macht, dass er die Spieler ja wirklich, ja, das kann man genauso sagen, einfach müde macht, dass er einfach die Spieler vielleicht ein bisschen gezielt aussucht, wen nehmen wir heute raus, wen lassen wir häufig auf dem Feld stehen. Ich traue denen das zu, dass ein Patrick Mahomes gerade Patrick Mahomes in Big-Time-Games ein unglaublicher Spieler. Der hat fast nie ein Spiel, wo man denkt, jetzt muss er liefern und er liefert nicht. Und gerade auch deswegen ist er halt ein Star in dieser Liga. Er hat jeden Receiver dieses Jahr konstant angeworfen. Ich meine, Xavier Worthy hat eine sehr, sehr gute Saison, haben viele nicht so erwartet. Und auch ein Hollywood Brown und ein Juju Smith-Schuster. Ich meine, das sind Namen, von denen wir auch schon an sich mehrmal gewohnt waren. Aber auch die spielen eine super solide Saison. Patrick Mahomes hat eine relativ gute Connection zu beiden. auch die beiden kreieren ständig. Und über den Travis Kelce brauchen wir nicht reden. Das ist ein super, super geiles Matchup für den Super Bowl. Ich finde, diese Seite des Balls ist sehr, sehr interessant, weil du einfach diese super Defense hast, für mich die beste in der NFL, gegen diese Offense, die eigentlich jedes Team knacken kann. Und ich bin mir sicher, wenn ein Team diese Defense knacken kann, auch gerade in einem Super Bowl, dann ist es halt die Chiefs Offense mit einem Patrick Mahomes, der ja auf dem Boden gut ist, der durch die Luft gut ist, der einer der besten, ich sag's immer noch, einer der besten Spieler der NFL-History jetzt schon ist. Ich kann mir vorstellen, dass die das so ein bisschen exposen, dass die das Team sind, die sagen würden, ja, die Eagles Defense ist gar nicht so gut. Wir müssen mal zeigen, wie wir die knacken. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Hast du schon einen Tipp abgegeben, Tim?
Nee, das wollte ich jetzt am Ende machen, wenn wir einmal durch sind. Das wollte ich so ein bisschen als krönenden Abschluss machen. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zu beiden Coaches, den wir noch kurz nennen können.
Ja.
Beide haben einen sehr guten Rekord eigentlich, wenn sie eine Woche frei haben. Nick Sirianni hat natürlich weniger Spiele bis jetzt als Headcoach gehabt, wo er eine Woche frei hat. Steht 5-1. Fun Fact, die eine Niederlage war die Niederlage im Super Bowl gegen die gegen Kansas City Chiefs.
Ja.
Gegen Andy Reid. Andy Reid steht 30-7, wenn der eine Woche Zeit hat. Also, zumindest das spricht sehr für die Chiefs. Und was ich auch witzig finde, Patrick Mahomes hat 80% seiner Touchdowns in Super Bowls ab Mitte des zweiten Quarters erst geworfen.
Ja, stimmt.
Also,
hatte ich sogar noch aufgeschrieben.
Stellt euch mal ein, dass die Chiefs vielleicht ein bisschen cold in das Spiel kommen.
Genau.
Und bleibt dann ruhig. Fangt da nicht an, direkt, wenn ihr für die Chiefs seid, panisch zu werden und zu denken, nichts wird. I'm talking to you, Swifties.
Ich glaube auch, das sind die gewohnt. Es war dieses Jahr ja nicht anders, dass die Spiele bei den Chiefs relativ holpig eingestartet sind. Das hatte ich sogar noch aufgeschrieben, habe ich komplett vergessen. Ja, also auch in dieser Saison.
Also für mich ob er größer ist wie Brady, das ist eine Frage, die würde ich sagen, vertagen wir auf nach dem Super Bowl und dann diskutieren wir darüber. Aber er ist für mich ein Brady-like Spieler. Er ist ein Spieler, du nie sicher sein kannst, dass du ihn jetzt hast, auch wenn du, eigentlich musst du 40-0 führen, um dir sicher sein zu können, dass das heute nichts mehr wird. Weil dieser Typ immer nur ein paar Plays braucht, theoretisch.
Genau, und der steht auch für Erfolg, dieser Mann. Also das ist einfach so. Der ist in die NFL gekommen, direkt erfolgreich, bumm.
Er hat einfach dieses Mantra, diese Chiefs haben dieses Mantra von, das ist so ein bisschen wie, und jetzt muss ich den Vergleich zu deinem Verein, zu Bayern 04 Leverkusen letztes Jahr. Ab einem gewissen Punkt ist diese Mannschaft in jede Schlussphase gegangen mit, ah ja, wir treffen eh noch. Und sie haben es gemacht. So, das hat man einfach gemerkt. Man hat einfach auf dem Platz gemerkt, dass diese Truppe so war, ah nee, wir schießen noch ein Tor. Und genauso ist es mit den Chiefs mit, ah nee, wir gewinnen das noch. So, von beiden Seiten des Balles. Und dann würde ich sagen, ich kann gerne anfangen mit meinem Tipp.
Wenn du möchtest.
Gerne. Ich habe mich darauf ja auch vorbereitet. Ein Freepeat wäre heftig. Ein Freepeat wäre verdient und ein Freepeat wäre wahrscheinlich das Größte, was wir jemals erlebt haben in der NFL. Nach Tom Brady. Einzeln, als Einzelperson. Aber ich glaube, die Eagles sind bereit. Ich glaube, Howie Roseman hat jetzt sein Team aufgebaut. Ich glaube, der Super Bowl 23 war noch zu früh. Die hätten eigentlich auch gar nicht in diesen Super Bowl reinkommen dürfen, so blöd gesagt, für die Entwicklung. Du hast im Vergleich zum Super Bowl 23 eine noch krassere Defense. Du hast Jalen Carter da drin, der war damals nicht dabei. Du hast junge Defense-Spieler, die damals noch keine Rolle gespielt haben, jetzt in entscheidenden Rollen. Du hast, würde ich sagen, nochmal bessere Cornerbacks als ein Bradbury auf jeden Fall, der dann ja auch am Ende für die entscheidende Strafe verantwortlich war. Und du hast einfach das Missing Piece mit Saquon Barkley, finde ich, offensiv. Weil wenn du dir anguckst, was für Running Backs, die in den letzten Super Bowl gegangen sind, gegen die Kansas City Chiefs, das war ja abenteuerlich, wer da als Running Back rumlaufen durfte. Und jetzt hast du Saquon Barkley, das ist den besten Running Back mit Christian McCaffrey zusammen und dieses Jahr eindeutig den besten der Liga. Howie Roseman hat da über 4-5 Jahre was aufgebaut. Ich denke, das wird ein High-Scoring-Game. Ich denke, beide Mannschaften gehen weit in die 20er-Punktzahlen rein. Vielleicht sogar beide in die 30er. Der letzte Super Bowl war ja auch, glaube ich, beide in den 30ern, wenn ich es nicht richtig erinnere. War es nicht 34, 31 sogar oder so?
Glaube ich.
Wir machen mal Live-Recherche.
Können wir machen.
2023. 35-38.
Stimmt.
Also, ob wir so hoch kriegen nochmal, weiß ich nicht. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir Ende der 20er, Anfang 28, 31 vielleicht oder sowas. Sowas könnten wir kriegen. Und ich glaube, Philly gewinnt das ganz knapp.
Dass das knapp wird, da bin ich mir auch ganz sicher. Also bin ich zu 100%. Ich glaube nicht, dass es ein Team gibt, was nach dem dritten Quarter schon als Sieger feststeht. Zu 0,0%. Dafür sind beide Teams erstens viel zu heiß auf diesen Super Bowl, weil ich meine, die Chiefs können das quasi zementieren, dass sie das, den ersten Three-Peat machen. Und gerade die Eagles, da sind viele Spieler drin, die noch nie einen Super Bowl gewonnen haben. Also beide Teams sind viel zu heiß, um dieses Spiel einfach abzuschenken. Du hast gesagt, es wird ein High-Scoring-Game. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube nicht so High-Scoring, wie du dir das vorstellst. Ich glaube, dass beide in den 20ern irgendwo bleiben. Ich glaube nicht, dass es ein Team gibt, was irgendwie, weiß nicht, 32 Punkte macht. Ich glaube, das wird so ein, weiß nicht, so ein 28 zu, oder 27, 24, so um den Dreh. Ist ja ähnlich hoch, aber ich glaube, ein bisschen unter dir bin ich dann doch. Weil ich glaube, dass auch, dass beide Defenses einen guten Stich setzen können in diesem Spiel. Ich meine, wir haben darüber geredet, dass beide Defenses halt sehr, sehr gut sind. Und natürlich auch die Offense, sonst ist ja klar, dass beide Seiten des Balls gut sein müssen, weil ansonsten wären diese Teams gerade nicht in dieser Situation im Super Bowl zu stehen. Boah, ich finde das so schwer. Ich hab mir da heute Morgen extra keine Gedanken drüber gemacht, weil ich das so, so schwer finde, diesen Sieger zu tippen dieses Jahr. In den letzten Jahren habe ich immer absichtlich gegen die Chiefs aus Gründen getippt. Ich neige dazu, es auch zu tun dieses Jahr. Weiß aber genau, dass dieser Mann mir wieder einfach ein Messer in den Rücken knallen kann. Und es mich 0,0 wundern würde. Ich finde, wie gesagt, ich habe vorhin einmal gesagt, die Chiefs-Saison ist nicht immer Glanz und Gloria gewesen. Die haben die Spiele einfach gewonnen, weil sie besser waren. So. Und das war dann kein schönes Spiel. Manchmal mussten die auch richtig kämpfen gegen schlechte Teams, um Spiele zu gewinnen. Aber die sind halt dieses Erfolgsteam. Die gewinnen einfach die Spiele. Das ist denen komplett egal, wie die gewinnen. Die gewinnen die halt. Und ich glaube schon, ich kann mir gut vorstellen, dass die Eagles Defense das knacken kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach entschrauben. Das ist so schwer. Ich glaube auch irgendwie, dass das Spiel ein bisschen mehr von meiner Seite des Balls hängt. Dass es ein bisschen mehr davon ausgeht, von Chiefs Offense gegen Eagles Defense. Ich glaube, da wird das Spiel entschieden, ob die Eagles Defense halt wirklich hält und so gut bleibt wie die gesamte Saison über oder ob die Chiefs Offense nochmal eine Schippe draufpackt zur Regular Season und dann ein bisschen diese Defense entzaubert. Und es ist einfach so schwer, sich dazu entscheiden. Ich mache es einfach wie jedes Jahr. Ich mache es wie jedes Jahr und ich gehe gegen die Chiefs aus Gründen und fertig. Ich sag gar keine. Ich glaube, das wird eine enge Nummer. Vielleicht ist es am Ende auch nur ein Punkt, der entscheidet. Vielleicht sehen wir auch eine Overtime. Das kann in diesem Super Bowl kann alles passieren für mich. Ich gehe einfach aus Bauchgefühlsgründen und weil ich wirklich ein Riesenfan von Quinion Mitchell war, vor dem Draft, im Draft, dann in dieser Saison schon. Ich bin ein Riesenfan von diesem Mann. Ich hoffe mir eigentlich, dass Quinion Mitchell vielleicht einfach direkt einen Super Bowl gewinnt. Das wäre ganz cool. Und ich mag vielleicht auch ein paar Spieler lieber bei den Eagles als bei den Chiefs. Deswegen gehe ich mit meinem Wunschgefühl.
Mit anderen Worten, Undrafted ist der einzige Podcast, der es auf der einen Seite schafft, selbst in der Super Bowl Preview die Panthers zu erwähnen, der es schafft, regelmäßig die Vikings zu erwähnen und der es schafft, großartige Einigkeit darüber zu haben, seit 3 Jahren, dass die Kansas City Chiefs nicht gewinnen, um jedes Jahr dann nach dem Super Bowl in der Folge hier zu sitzen. Alle 3 oder 2 in dem Fall jetzt, wir beide müssen sich dann am Ende eingestehen, dass es doch nicht, doch wieder so war. Ja. Aber dafür lieben wir es doch. Und genau dafür machen wir es doch. Und ich glaube, wir können es und mit einem Satz zusammenfassen. Wir beide haben richtig Bock auf dieses Spiel, egal in welche Richtung es wird. Mega. Das wird, was glaube ich, dich wirklich bis 5, ähnlich wie der letzte Super Bowl, dich wirklich, oder die letzten beiden, dich bis 5 Uhr morgens an deine Couch fesselt, an den Rand deiner Couch. Das wird ein Nailbiter, das wird spannend, wenn man da drin ist. Das wird, glaube ich, richtig gute Unterhaltung. Ich habe richtig Bock drauf. Ich glaube, damit können wir es abschließen, oder Tom? Oder hast du noch was?
Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir wünschen euch einfach nur viel Spaß beim Gucken, weil das wird ein super geiles Spiel, wie Tim schon gesagt hat. Das sind zwei verdiente Teams, die da drin stehen. Das sind zwei der besten, wir müssen eigentlich sagen, sind die beiden besten Teams gewesen jetzt im Endeffekt, auch in den Playoffs. Ich meine, wenn die Lions da nicht gestolpert wären, dann könnten die da ein Wörtchen mitreden, aber ansonsten sind das die beiden besten Teams. hat die Bills auch eliminiert. Die Ravens sind nicht so weit gekommen. Es gab viele Teams, wo wir vor der Saison gesagt haben, die könnten. Am Ende sind es wieder die Chiefs gewesen. Am Ende sind es die Eagles gewesen. Wie gesagt, keine sexy Lösung. Vielleicht gefällt euch das Matchup nicht. Aber guckt euch diesen Super Bowl an. Bitte guckt euch den Super Bowl an. Es wird ein super enges Spiel. Es wird sehr viel Spaß machen. Ja, setzt euch vor den Fernseher. Holt euch was zu essen. Holt euch was zu trinken. Das wird eine geile Nacht. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein.
Ladet eure Freunde ein. Macht euch wieder ein. Absolut. Genau. Lasst es auch dabei. Ich füge jetzt hier nicht mehr die üblichen Disclaimer an. Einfach danke fürs Zuhören. Danke, für dass ihr diese Saison bei Undrafted dabei wart. Wir freuen uns riesig auf den Super Bowl, werden den sowohl wahrscheinlich in einem Kurzformat, ob ich das wieder alleine mache oder ob einer der anderen beiden fit genug ist, um sich mit mir da hinzusetzen, am Montag werden wir sehen. Aber auf jeden Fall nochmal in voller Länge, dann am Ende der nächsten Woche werden wir das besprechen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl. Es wird geil. Hast du noch was, Tom? Sonst darfst du gerne zumachen.
Dann mache ich auch nur zu, indem ich sage, danke für die wunderschöne Saison mit euch. Ja, wir freuen uns über jeden, der so ein bisschen bei uns reingehört hat, der bei uns mal auf der Seite vorbeigeschaut hat. Und das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Ciao.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.